begrüße euch zum Podcast von Kreatives Sachsen. Mein Name ist Frieda Pirnbaum und ich arbeite im Programm Selbstständige Arbeitswelten gestalten. Dabei stehen die Erwerbssituation und die Arbeitsbedingungen von solo-selbstständigen Kreativschaffenden im Mittelpunkt. Und der Wert kreativer Arbeit und das Thema faire Honorierung ist dabei immer wieder ein Schwerpunkt, der intensiv diskutiert wird. Und darüber wollen wir auch heute sprechen und ich begrüße dazu Alina Syrenik. Hallo.
Hallo Frieda.
Alina, stell dich doch gern selbst ganz kurz vor.
Ich bin Alina Syrenik. Ich bin freie Autorin, Regisseurin und Produzentin von Dokumentar- und Animationsfilmen und lebe in Leipzig.
Jetzt hast du gerade schon ganz viele Begriffe zu deinem Beruf genannt. Vielleicht kannst du noch mal im Einzelnen beschreiben, was alles du genau machst in deinem beruflichen Arbeitsfeld.
Das würde ich, glaube ich, gerne zwei teilen oder vielleicht sogar drei teilen.
Ja, gern.
In eigene Projekte und Auftragsarbeiten und vielleicht Lehre oder ist so diese Workshop-Sparte.
Ja.
Wenn es um die eigenen Projekte geht, die wahrscheinlich auch doch die meiste Zeit meiner Arbeitszeit einnehmen. Da fängt es an bei der Ideenfindung, der Recherche und Stoffentwicklung und Treatment oder Drehbuch schreiben. Dann es geht um Konzepte, visuelle, auditive Konzepte. Dann eben der Austausch oder die Kommunikation mit anderen Gewerken, Kamera und Kostüm und Musik und Sounddesign zum Beispiel oder mit den Animatoren. Dann aber auch noch die ganze produzentische Seite. Also ich mit meinem Kollegen Falk Schuster haben wir eine kleine Produktionsfirma, die Hackfilms in Halle, und wir produzieren unsere Projekte selbst. Das heißt, wir stellen die ganzen Förderanträge und rechnen auch alles ab, also stemmen die Finanzierung und übernehmen zum Teil auch die Auswertung. Das ist sozusagen ein ganz großer Block. Das andere sind kleinere Auftragsarbeiten. Bei mir kommt alles immer aus dem Dokumentarischen heraus. Also ich mache keine Werbung, ich mache keine Imagefilme. Das können andere viel, viel besser als ich. Ich mache eher so Porträtgeschichten für Museen oder kleine Erklärfilme oder Wissenschaftsfilme, also solche Dinge. Und dazu gehören eben so die ganzen Vorgespräche und Konzeptionen, Kalkulation, Durchführung des ganzen Projektes, oftmals auch Montage, auch Postproduktion und diese ganze Fertigstellung und Anlieferung. Und das dritte Standbein sozusagen ist Lehre. Also ich habe einen bis mehrere Lehraufträge je nach Saison und unterrichte eben Film oder Filmpraxis, mache Workshops, also verschiedene Workshops und Seminare für Studierende oder für andere Freie oder für Menschen, die sich für Filme machen, interessieren. Und das ist sozusagen auch nochmal etwas, was ich mache. Und zu meinem Beruf, also wie bei allen Kreativen, gehört ja auch diese, alles, was so eben Arbeit macht, aber nicht bezahlt wird, sondern dazu gehört, ist diese ganze Selbstvermarktung und das Netzwerken und irgendwie Social Media und Newsletter verschicken. Und ich bin auch in mehreren Jury und Gremien, also Teil davon. Und das ist Ehrenamt, also Ruhm und Ehre. Und höchstens mal eine Aufwandsentschädigung, aber auch nicht immer.
Jetzt hast du schon so ein bisschen die drei Arbeitsbereiche skizziert, in denen du dich bewegst. Bei allen dreien geht es ja zu Beginn auch immer darum, so ein Stück weit abzuschätzen, wie hoch sind die Aufwände, also sowohl ja jetzt gegenüber den AuftraggeberInnen oder öffentlichen Institutionen wie einer Hochschule, aber ja sicherlich auch bei dem Bereich eigene Projekte, die vermutlich gefördert sind, aber auch da braucht es ja für einen Förderantrag eine Abschätzung der Aufwände und die Frage, welche Leistungen gehören dazu. Wie gehst du damit um, mit dem Thema so einer Angebotserstellung, einer Preisgestaltung? Also wie machst du das und was hilft dir dabei? Oder gibt es da Dinge, die dir einen guten Rahmen bieten oder Menschen, die dich dabei beraten, Netzwerke?
Naja, ich glaube, das ist immer so eine Frage, fühle ich mich da wohl dabei oder geht es mir damit gut oder geht es der anderen Seite auch gut damit? Also stapel ich zu tief, verkaufe ich mich zu günstig oder ist es gerechtfertigt? Also gerechtfertigt das auch den Aufwand? Ich glaube, das ist immer so ein Abwägen. Und also für meine eigenen Projekte, da gibt es eigentlich feste Tagessätze, die auch die Filmförderung kennen. Ich meine, jetzt ist alles ein bisschen teurer geworden. Da haben wir in der letzten Kalkulation beim letzten Projekt alle Honorare ein bisschen angehoben. Also, aber das sind so die marktüblichen Preise. Also im Spielfilmbereich ist das sicherlich noch anders. Im Dokumentar- und Animationsfilmbereich ist das auch nochmal anders. Aber solange es allen damit gut geht und man nicht die Zeit zu knapp kalkuliert, dass dann Projekte einfach in viel kürzerer Zeit entstehen müssen, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Und solange auch nicht irgendeine Finanzierung wegbricht. Also gerade Filmprojekte werden mit mehreren Finanzierungspartnern geschlossen. Also es gibt kaum Filmprojekte, wo es nur einen Förderpartner gibt. Also jetzt für das letzte Projekt Hotel Astoria hatten wir tatsächlich 6 Förderungen und einen Sender. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, da erstmal die Anträge zu stellen, das vor allem dann aber abzurechnen. Also das war schon sehr, sehr aufwendig. Wenn da aber natürlich ein Finanzierungspartner sagt, so, nö, fördern wir nicht, aus welchem Grund auch immer, dann entsteht eine Lücke und dann muss man gucken, was macht man damit? Also kürzt man entweder an der Laufzeit, also dass man sagt, wir machen nicht 25 Minuten, sondern nur 23 Minuten oder so. Oder kürzt man an der Animationstechnik oder an den Drehtagen. Also dass man guckt oder kürzt man dann solche Dinge wie barrierefreie Fassung. Also das sind dann leider solche Dinge, die dann hinten runterfallen, die dann eben nicht mehr finanzierbar sind.
Wie behält man, wenn du jetzt sagst, ihr habt für das letzte Filmprojekt 6 verschiedene FörderpartnerInnen und einen Sender gehabt, wie behält man den Überblick, wenn sich die Förderung aus so vielen Einzelteilen zusammensetzt und damit ja auch so ein Gesamtbudget, dass man sozusagen diese zeitlichen Aufwände richtig kalkuliert? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie macht man das?
Excel. Also wir arbeiten ganz viel in Excel. Also wir versuchen dann auch schon die einzelnen Sequenzen, also das war jetzt eben ein animierter Dokumentarfilm, wo es eine feste Tonspur gab, die so und so lang war, wo man dann auch die einzelnen Szenen gut timen konnte. Also man konnte alles relativ genau ausrechnen.
Ja.
Und also wenn wir solche Projekte haben, wir versuchen immer eine Korrekturstufe oder nochmal so das mit einzukalkulieren, dass wir sagen, so da gehen wir nochmal drüber, wenn irgendwas nicht gut ist, dann wird es vielleicht nochmal neu gemacht oder anders gemacht. Aber mehr als das ist nicht drin, weil das so teuer und aufwendig ist, einfach Animation. Jetzt bei meinem aktuellen Projekt, was noch in der Finanzierung ist, aber es dafür logischerweise schon eine Kalkulation gibt, kann ich auch sehr genau sagen, wie viele Drehtage wir haben werden, einfach weil es sehr gut vorbereitet ist und man das auch gut kalkulieren kann. Wenn es aber Filmprojekte sind, Dokumentarfilme, wo man weiß, oh, das ist auf Langzeit ausgelegt, da bin ich 2 Jahre dran und fahre immer wieder irgendwo hin und drehe was, das wird dann schwierig. Also da muss man, glaube ich, eher mit so Pauschalpreisen arbeiten.
Gab es Filmprojekte, wo sozusagen, was die Kalkulation von Aufwänden betraf, wo sozusagen diese Lernkurve, die du jetzt gerade auch ein bisschen beschrieben hast, dass man das auch so ein bisschen, dass das auch Erfahrungswerte sind, wo das besonders schmerzhaft war, also wo es eben nicht so hingehauen hat? Oder ist das was auch über die Ausbildung, über die Hochschulen schon gut mit vermittelt wird, wenn man dann aus der Ausbildung rauskommt, Projekte kalkuliert und so eine Förderung angeht?
Also ich habe das nicht an der Hochschule gelernt, ich weiß nicht. Also sicherlich bei den Filmhochschulen, wenn man Produktion studiert, lernt man das.
Ja.
Davon gehe ich mal ganz stark aus, weil das ist tatsächlich das A und O. Ich war an der Bauhaus-Uni in Weimar. Wir haben das nicht gemacht. Also wir waren da ganz, ganz weit davon entfernt, sowas überhaupt zu machen. Und ich merke aber immer wieder, da gibt es Dinge, die vergessen wir manchmal zu kalkulieren oder machen es dieses Mal dann doch dazu, weil das letztes Mal hatten wir es vergessen und dann kamen doch noch Kosten auf uns zu. Also es sind wirklich so Sachen wie eine Rechtsberatung oder Speichermedien, also man stellt irgendwann fest, wir brauchen mehr Speicherplatz, ob das jetzt in der Cloud oder Festplatten sind, sowas, dass man genug Geld dafür einkalkuliert oder eben Untertitel, barrierefreie Fassung, das sind alles Sachen, Musiklizenzen, da kann man sich gut verkalkulieren. Also all solche Dinge, wo man von vornherein jetzt versucht, sagen so, okay, wie viel kann ich wirklich im Vorfeld klären und was ist so ein bisschen so eine Summe X, wo man hofft, da kommen wir jetzt hin. Und es gibt aber gerade bei den Filmkalkulationen auch immer die HOs, also die Handlungskosten. Das sind in der Regel irgendwie zwischen 9 und 10%, je nachdem, vom Gesamtbudget, die dann zu freien Verfügung stehen. Also die sind eigentlich dafür da, um die Produktionsfirmen am Leben zu halten. Weil man hat ja Fixkosten, Büromieten und Telefon und dass diese Kosten oder Gehälter, wenn man Angestellte hat, davon auch zwischen den Projekten oder zwischen den Finanzierungen auch überleben kann als Unternehmen. Das klappt nicht immer, aber dadurch, dass wir projektweise arbeiten, fängt das schon viel auf. Also Sachen, die wir vergessen haben zu kalkulieren oder die auf einmal aufploppen und wir denken so, boah, haben wir gar nicht dran gedacht, dass jetzt Archivkosten auf uns zukommen, dass wir das dann aus diesen Handlungskosten dann bezahlen können.
Und gibt es Sachen, mit denen ihr auch in Vorleistung geht, also die gar nicht honoriert werden?
Naja, das wird nicht honoriert, wenn die Projekte nicht gefördert werden. Also wenn die abgelehnt werden, dann hat man auf jeden Fall viele, viele Stunden, Tage, Wochen Arbeit umsonst gearbeitet. Also vor allem solche Dinge wie eben Exposés und Recherche. Also meine Recherchen sind immer sehr ausladend und sehr tiefgründig. Also ich verwende immer sehr viel Zeit darauf. Sowas Treatment schreiben oder Drehbuch, Moodboards, solche Sachen, die quasi um dem Gremium etwas vorzulegen, damit sie sich das auch vorstellen können, muss man irgendwas sich aus den Fingern saugen oder zumindest die Geschichte schon so verpacken oder so erzählen können auf dem Papier, dass das Gremium sagt, ah ja, okay, das ist spannend, das kann ich mir in Ansätzen zumindest vorstellen. Und das, wenn die Projekte nicht gefördert werden, ja, dann war das umsonst. Oder man muss das woanders versuchen oder eben versuchen, ein Stipendium dafür zu bekommen, dass es zumindest ein bisschen die Lebenshaltungskosten dafür aufgefangen werden.
Würdest du dir mit Blick auf das, was du gerade erzählt hast und auf diese Situation wünschen oder gibt es da Wünsche an die Filmförderlandschaft, dass sich Dinge verändern sollten, entwickeln sollten?
Ja, Digitalisierung ist so eine Sache. Es dauert einfach unfassbar lange, bis Verträge gemacht sind zum Beispiel oder bis diese Förderentscheidungen getroffen werden, also wo man ja Monate irgendwie in der Luft hängt. Das ist ja in Deutschland auch alles nicht synchronisiert. Jede Institution hat ja eine andere Deadline und manche haben 4-mal im Jahr, manche nur 1-mal im Jahr und das ist, also man ist wahnsinnig abhängig von diesen Kalendern. Und deswegen braucht man auch immer mehrere Projekte in der Pipeline, die in unterschiedlichen Stadien sind. Das ist nicht immer förderlich so für die Kreativität, weil man muss sich immer neu reindenken und die Projekte entwickeln sich ja auch immer weiter und dann wartet man aber 3/4 Jahr auf irgendeine Entscheidung und dann ist aber das Projekt schon weiter so im Kopf. Also das so, ja, schnellere Entscheidungsprozesse, Digitalisierung, einfach, dass man nicht analoge Papierstapel irgendwo hinschicken muss zu einem bestimmten Termin, damit es einen Posteingangsstempel hat. Das sind wir in Deutschland wirklich, wirklich noch, hinken da echt hinterher im internationalen Vergleich. Ganz gut würde ich finden, also gerade hier in Sachsen oder Mitteldeutschland gibt es Deckelungen für Kurzfilme, für Debütfilme, die sehr niedrig sind. Mhm. Also gerade Kurzfilme, also gerade im Animationsfilmbereich, wo man ja keinen Langfilm in der Regel macht, weil das einfach zu viel Geld kostet. Also es gibt sehr, sehr wenige lange Animationsfilme, die in Deutschland finanziert werden. Deswegen bleibt Animation beim Kurzfilm. Und da muss das irgendwie raus aus dieser Nachwuchssparte, weil das sind nicht nur Nachwuchsleute, sondern das sind professionelle Erwachsene, die das einfach schon seit vielen Jahrzehnten machen. Und eben kein Nachwuchs sind, aber trotzdem gedeckelt werden.
Kannst du das kurz nochmal erklären mit der Deckelung? Das heißt sozusagen, es gibt eine Obergrenze der Förderung, oder?
Ja, also bei der mitteldeutschen Medienförderung zum Beispiel ist es aktuell so, dass das die maximale Antragssumme bei 50.000 Euro liegt. Mhm. Das ist für einen Animationsfilm, klingt erstmal viel, ist es aber nicht. Und dann ist es auch nur für Nachwuchs, Regisseurinnen. Bei Animation wird das vielleicht eine Ausnahme gemacht, aber es ist sehr, sehr schwer, weil das eine Wirtschaftsförderung ist und keine Kulturförderung. Mhm. Ja, da immer zu argumentieren und. Mhm. Also es müsste eigentlich viel, viel klarere Regeln geben und auch ein Commitment, gerade was den Kurzfilm angeht, weil Kurzfilm wird ja anders als in Frankreich. In Deutschland ist es eine Visitenkarte. Also der Kurzfilm wird zwangsläufig mit Nachwuchs zusammengebracht. Und wenn man seinen ersten oder zweiten Kurzfilm gemacht hat, dann ist man ja soweit, einen Langfilm zu machen. Und erst dann ist es wirtschaftlich. Mhm. Kurzfilm ist in Deutschland eben nicht wirtschaftlich. Deswegen gibt es diese starke Trennung zwischen Kultur und Wirtschaftsförderung. Und das ist finde ich im Film, auch was Dokumentarfilm angeht, was einfach nicht wirtschaftlich ist. Mhm. Trotzdem ist es unfassbar wichtig, dass gute Dokumentarfilme entstehen. Also nicht nur gesellschaftlich, sondern auch um unsere Zeit und das, was uns bewegt, irgendwie festzuhalten und irgendwie versuchen aufzubereiten oder einzuordnen. Muss eben raus aus dieser Wirtschaftlichkeitssparte. Mhm. Also da ist keinem geholfen, dass sie da reingezwängt werden.
Okay, ich würde nochmal inhaltlich ein bisschen springen zu dem zweiten Arbeitsbereich der öffentlichen AuftraggeberInnen, von denen du gesprochen hast. Mhm. Und würde dich gerne fragen, ist die Leistung, die du kalkulierst für bestimmte Projekte, ist das was bei den AuftraggeberInnen mehrheitlich auf ein Verständnis stößt und wo es sozusagen eine Klarheit gibt, was den Wert deiner Arbeit anbetrifft? Oder stößt du da auch auf Nichtwissen, Unverständnis und ist die Leistung, die hinter einem Angebot steckt, dann auch sehr erklärungsbedürftig? Was begegnet dir da in deinem Berufsalltag?
Also ich hatte das, vielleicht liegt es daran, dass ich immer versuche, das zu einer Kalkulation sehr transparent zu gestalten und auch erklären, also meist erkläre ich, was gemacht wird, was wie viel Zeit kostet, was gehört da alles dazu. Mhm. Man muss sich irgendwie Technik besorgen, man braucht irgendwie bestimmte Programme, also sowas wie Musiklizenzen, das kommt ja nicht von ungefähr. Und ich hatte das eigentlich nie, dass Auftraggeberinnen gesagt haben, das ist jetzt aber vollkommen aus der Welt. Meistens versucht man dann zu sagen, okay, wir haben aber nur das Budget, was können wir damit machen? Und dann findet man zusammen einen Weg. Mhm. Oder man sagt, nee, versucht doch nochmal irgendwie von woanders euch supporten zu lassen. Es gibt genug verschiedene Programme, wo man auch Geld beantragen kann. Mhm. Aber das hatte ich eigentlich nie, dass das so aus allen Wolken gefallen wird. Und dann sagst du so, das für 3 Minuten? Aber also ich muss auch sagen, ich bin jetzt, also meine Auftragsarbeiten, die ich mache, sind eben mit wenig Technik, mit keinem riesigen Aufwand, mit mehreren Tagen Drehs. Also das, in der Regel sind das sehr kurze, sehr prägnante Sachen, die eben auch aus dem Dokumentarischen kommen und so eine Authentizität haben. Also wo ich leuchte jetzt nicht alles komplett aus. Das machen andere. Das ist nicht meine Handschrift. Und dann ist das auch nicht ganz so teuer. Mhm. Und vielleicht ist es auch das, dass man, dass ich da immer einen guten Weg finde oder wir immer miteinander.
Und noch eine Frage zu dem Kontakt mit AuftraggeberInnen. Du hast jetzt gerade von zeitlichen Aufwänden gesprochen und auch von Sachaufwänden, die sich aus deiner Sicht immer gut argumentieren lassen und wo es auch ein Verständnis gibt bei den AuftraggeberInnen. So als dritte Säule ist ja noch so der grundsätzliche Wert deiner kreativen Arbeit, also der, weil damit eher den ideellen Wert, also das, was sozusagen an Kreativleistung dahinter steckt, die jetzt niemand anderes so könnte oder ja, also ist das was, worüber du mit AuftraggeberInnen in Austausch bist? Und vielleicht noch als zweite Frage direkt angeschlossen, wie würdest du diesen Wert für dich selber beschreiben? Also an was macht sich das für dich fest?
Also ich glaube, bei den Auftragsarbeiten sehe ich meine kreative Leistung jetzt nicht in so einem hohen Maße ausschlaggebend. Mhm. Also ich glaube, dass da ist viel Handwerk, einfach auch zu wissen, was mache ich, damit irgendwas gut aussieht und gut rüberkommt, welche Informationen brauche ich, wie wohin setze ich meine Protagonisten oder meinen Protagonisten, so dass das, was er oder sie erzählen möchte über sich oder ihr Geschäft oder über das, was sie tun, dass das Hand und Fuß, dass das rund ist. Mhm. Also das sind schon, ich glaube, das ist einfach viel Handwerk und Erfahrung. Die kreativen Sachen, wo ich sage, das spielt wirklich eine Rolle, sind diese ganzen Independent, also meine eigenen Projekte, wo ich versuche, eine filmische Form zu finden, die besonders ist, die auch dem Inhalt irgendwie entspricht oder dass alle Gewerke oder alle filmischen Mittel eine ganz organische Einheit bilden, also mit Sounddesign und Musik und mit dem Look des Films und vor allem in der Montage. Das sind kreative Entscheidungen, die für mich eine Rolle spielen und da auch wichtig sind und die dann auch eben so einen Kinofilm oder einem Festivalfilm auch dann besonders machen. Mhm. Ja, natürlich braucht man auch da Handwerk dazu. Aber das sind viel freiere kreative Entscheidungen, als das jetzt bei einem Kunsthandwerksporträt ist.
Mhm. Noch eine letzte Frage. Hast du den Eindruck, dass dieser Wert kreativer Arbeit, den du jetzt gerade beschrieben hast, konkret an deinen eigenen Projekten, dass der auch von politischer, struktureller Ebene genug gesehen wird im Sinne von einer Unterstützung von Selbstständigen, die im Bereich Kultur und Kreativwirtschaft arbeiten? Oder gibt es da konkrete Wünsche, Forderungen, wo du dir mehr Unterstützung wünschen würdest?
Also sicherlich diese ganze Stoffentwicklung, das Finden des Projektes. Also man hat ja meistens irgendwie so eine schwabblige Idee, etwas machen zu wollen, wo man weiß vielleicht auch schon in welche Richtung, aber die ganze Entwicklung, also auch die Suche nach der filmischen Form, das ist etwas, das wird tatsächlich nicht so oft, ja, vielleicht wird es gesehen, aber nicht finanziert. Also es gibt diese Künstlerstipendien, die sind auf 3 Monate begrenzt. Das ist schön, das ist gut, das hilft. Aber da wurden die Sätze auch angehoben. Also seit diesem Jahr von 1.100 auf 1.500, was ich ganz, ganz toll finde. Ja, ich denke, da würde aber auch mehr gehen, auch in der Anzahl der zu vergebenen Stipendien, dass einfach mehr Menschen das nutzen können. Im Fernsehbereich, ich meine, die Sender sollten ja rein theoretisch auch die Filmprojekte mitfinanzieren, als Co-Produzenten oder als Produzenten mit an Bord gehen, was sie immer weniger tun. Beim Fernsehen gibt es so gut wie keine Entwicklungsgelder. Also man muss wirklich mit einer fertigen Idee möglichst schon mit Sichtungsmaterial zu ihnen kommen und dann gucken sie, ob sie vielleicht mit einsteigen wollen. Und das ist etwas, das geht gar nicht. Also das, ja, weil wir sprechen alle von Fachkräftemangeln und uns laufen die Leute davon und dann kommen die Streamer und wenn sie etwas wirklich haben wollen, dann legen die auch richtig viel Geld auf den Tisch und dann sind die Leute weg. Mhm. Aber die Branche hat einfach die Leute über Jahrzehnte verprellt. Also sie hat die ausbluten lassen und sehenden Auges in diese Fachkräftemangelkrise geraten. Und das ist, und jetzt werden irgendwie aktionistisch Weiterbildungsmaßnahmen angeboten und Fortbildung und irgendwelche Workshops. Und ich glaube, man muss die Leute einfach machen lassen. Das ist die beste Schule, direkt an Projekten auch scheitern zu dürfen, daran da zu lernen. Und dafür ist einfach kein Geld und kein Raum da. Und das finde ich, ist ein Problem.
Das ist ein, wenn nicht schönes, aber ein klares und deutliches Schlusswort. vielen Dank, Alina, für deine Zeit und für das Gespräch.
Darf ich noch eine Sache sagen?
Ja, klar, gerne.
Weil wir sprechen immer übers Geld. Ja, und Geld ist wichtig und natürlich, und alle brauchen immer mehr davon. Das stimmt. Aber was glaube ich auch noch super, super wichtig ist, ist, wie wir miteinander arbeiten. Mhm. Und ich glaube, das war in der Vergangenheit an vielen Filmsets nicht die Regel, dass man sehr respektvoll miteinander umgeht. Und ich glaube, wir müssen umdenken, auch was die Fachkräfte, um die Fachkräfte auch in unserer Branche zu halten, ist, dass man nicht projektweise denkt und die Leute verbrennt und verprellt und ausbluten lässt, sondern dass man sagt, so, wir möchten vielleicht noch ein nächstes und ein übernächstes. Also so eine Kontinuität und eine Arbeitswelt schaffen, wo man einfach gut miteinander arbeiten kann und nicht nur projektweise nehmen und dann die Leute wegschmeißen. Und das ist etwas, das kommt so langsam an, also auch bei den Mitarbeitenden und den Verantwortlichen.
Ja, das fasst dann aber ganz gut zusammen, dass die Nachhaltigkeit jetzt nicht nur in ökologischer Hinsicht eine große Rolle spielt im Bereich Kultur und Kreativwirtschaft, sondern vor allem auch im Bereich Personal.
Ja.
Genau. Und von daher danke nochmal für dieses, für diesen Nachtrag und viel Erfolg bei allen laufenden Projekten und
vielen Dank.
Bis bald.
Dankeschön. Bis bald. Tschüss.
Kreatives Sachsen. Vernetzt, informiert und supportet auch euch. Mehr dazu auf kreatives-sachsen.de.
Kreatives Sachsen. Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.